Meine allererste Panikattacke hat sich tatsächlich so angefühlt, als ob ich sterbe, weil ich ja nicht wusste, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe, habe ich quasi so einen Widerstand gehabt und ich dachte wirklich, ich sterbe, ich ersticke und ich kriege keine Luft. Ich konnte meinen Atem nicht mehr kontrollieren und habe quasi zu viel geatmet, habe hyperventiliert, sodass die Notärzte mir dann so eine Tüte geben mussten, sodass ich kontrolliertes Atmen dann wieder ankurbeln sollte.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Erwachsen werden, lass machen.
Der Coming-of-Age-Podcast der IKK-Klassik mit Uruba
und Marco.
Hunderttausende Dinge, die wir auf dem Plan haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erwachsen werden, lass machen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass du auch wieder da bist.
Ich freue mich auch total, wieder dabei zu sein.
Obwohl ich auch hier bin. Und ich habe auch ein sehr spannendes Thema, beziehungsweise wir haben heute ein spannendes Thema dabei und auch ein wichtiges Thema, und zwar Panik, beziehungsweise Panikattacken. Und warum das Thema wichtig ist, wird vor allem klar, wenn man sich die Faktenlage dazu anguckt. Und zwar habe ich rausgefunden beim Recherchieren, dass jede vierte bis fünfte Person in ihrem Leben von einer Panikattacke betroffen ist. Dass Angststörungen mittlerweile die häufigste psychische Erkrankung sind mit über 15% Betroffenen und es nimmt sogar weiter zu. Und bei den 15- bis 29-Jährigen hat es sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. 114% Anstieg bei Männern, bei Frauen sogar um 133% Anstieg.
Ja.
Finde ich schon krass. Und die Panikstörung ist eine der häufigsten Angststörungen. In westlichen Industrienationen erleiden etwa 2,4% aller Menschen in ihrem Leben eine Panikstörung. Krasse Zahlen, oder?
Ja.
Und wo wir gerade drüber reden, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, vermutlich. Ich habe jetzt ganz verschiedene Begriffe benutzt. Panikattacken, Angststörungen, Panikstörungen.
Ja.
Magst du mir und auch den ZuhörerInnen einmal erklären, was der Unterschied eigentlich ist?
Klar, also Panikattacke an sich muss nicht gleich eine Erkrankung sein, beziehungsweise eine Störung sein. Das kann sozusagen so ein einzelnes Ereignis sein, dass man eine Panikattacke mal hatte oder auch mal zwei oder dreimal hatte, irgendwie in verschiedenen Abständen. Und das sind ja dann einfach so, was so plötzlich hochkommt, ne, dass man innerhalb von Minuten wirklich so einen Höhepunkt erreicht von Panik und großer Angst. Wir können ja auch gleich nochmal so richtig auf die Symptome eingehen. Aber eine Panikstörung wird es erst, wenn man wirklich mehrmals in der Woche, mehrmals im Monat tatsächlich diese Panikattacken hat und dann auch wirklich so eine alltägliche, ja, so eine Einschränkung dadurch hat, ne, dass man nicht einfach irgendwie, sag ich mal, normal arbeiten kann, normal seinen Alltag verbringen kann, weil halt schon häufig die Panikattacken auftreten. Und eine Angststörung ist wiederum so ein bisschen was anderes. Es ist eher so ein Oberbegriff für so Themen wie Höhenangst. Agoraphobie fällt darunter. Das ist sowas wie, ich habe Angst vor Menschenmengen, vor so einem vollen Einkaufszentrum oder Bus, Bahn und so weiter, vor so geschlossenen Räumen. Und da können Panikattacken auftreten, müssen aber auch nicht. Also so Angststörungen kann es auch ohne Panikattacken geben. Und da spielt eher sowas wie Vermeidungsverhalten eher eine größere Rolle bei Angststörungen. Ne? Wenn ich zum Beispiel Höhenangst habe, dass ich dann alles, was mit, sag ich mal, Höhen, sag ich mal, zu tun hat, dass ich das dann sozusagen vermeide. Oder wenn es eine Spinnenphobie ist, dass ich dann Spinnen vermeide. Und das muss bei Panikstörungen, sag ich mal, nicht der Fall sein.
Okay, verstehe. Ja.
Schon was sehr, sehr Unterschiedliches.
Jetzt ist es bei mir so, also ich weiß gar nicht genau, ob ich schon mal eine Panikattacke hatte. Also nur, um das einmal kurz abzuchecken. Jetzt habe ich ja eine Expertin hier sitzen. Es gab mal in meinem Leben eine Phase, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter in diesem Podcast erzählt, wo ich so ein bisschen meine Bindungsthemen hatte. Und in diesen, also Bindungsthemen, wenn ich darüber spreche, meine ich konkret, also in Beziehungen hatte ich oft ein Thema mit Nähe. Und das hat sich ganz konkret darin ausgedrückt, dass ich, wenn eine Beziehung zu nahe wurde, hatte ich das ein paar Mal, diese Momente, wo ich ganz dringend aus der Beziehung raus musste, wo ich dann auch da saß und richtig merkte, wie meine Brust so, wie es eng in der Brust wurde und ich einfach ganz schnell da weg musste. So. Und es hat sich auch wirklich so panisch angefühlt.
Ja.
Ist das schon eine Panikattacke oder?
Jein, also du beschreibst es ja schon so, okay, so eine Enge in der Brust, ne, so schon, so waren das auch so leichte Ängste dabei oder so große Ängste vielleicht auch?
Ja, das war so ein ganz dringendes Gefühl von, ich muss hier unbedingt weg, sonst, weiß ich nicht, geht's mir nicht
passiert
gut.
Passiert irgendwas.
Ja, genau, so diffus ein bisschen auch.
Jein, es könnte vielleicht eine, sag ich mal, eine leichtere Version, wenn man das überhaupt so sagen kann, von einer Panikattacke sein. Aber Panikattacken sind meistens schon sehr intensiv. Also, dass du in dem Moment dann auch wirklich nicht klar denken kannst. Ah, okay. So das Gefühl hast, ne, ich verliere jetzt komplett die Kontrolle. Das Gefühl von Herzinfarkt beschreiben total viele, ne, weil sie Brustschmerzen haben, auch wirklich Atemnot haben. Also das ist ja wirklich, das ist so in der Brust, so ähnlich wie du es beschrieben hast, ne, die Brust enger wurde so und man dagegen gar nicht so richtig ankommt, indem man dann, sage ich mal, tiefer einatmet oder schneller einatmet. Dann kommt da auch sowas wie Zittern dazu, so ein Derealisationsphänomen, ne? So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wer ich so richtig bin, und alles verschwimmt so ein bisschen. Das muss nicht, also nicht jedes einzelne Symptom muss bei allen sozusagen da sein. Aber das ist schon ein sehr, sehr intensiver Moment und das hält auch meistens nicht länger als eine halbe Stunde an. Okay. Also diese intensiven Momente wirklich. Mhm. Und es erreicht wirklich innerhalb von Minuten so den Höhepunkt. Mhm. Das ist so eine Panikattacke. Guck mal, ob das so für dich.
Ja. Wenn ich es so abchecke, würde ich eher sagen, war keine Panikattacke.
Ja,
so fühlt
auch.
Sich im Nachhinein auch nicht so richtig so an.
Ja.
Aber gut zu wissen. Und erlebst du das denn häufig bei deinen eigenen Patientinnen auch?
Oder? Tatsächlich schon. Also du hattest ja auch vorhin die Zahlen vorgelesen, ne? Ich glaube, jede vierte oder fünfte Person ist es schon relativ häufig. Und es muss auch nicht immer im Rahmen so von, sag ich mal, Angststörungen oder Panikstörungen auftreten, sondern ich habe das auch bei Patienten, die eine Depression haben, die eine Suchterkrankung haben oder auch sowas wie ein Burnout. Auch da können in dem Rahmen auch vereinzelt mal Panikattacken auftreten. Also das ist nicht nur mit Ängsten, sage ich mal, verbunden. Und auch ich als Therapeutin muss sagen, hatte auch schon mal eine Panikattacke. Also auch wir Therapeuten, Psychologen sind jetzt nicht ganz immun, sage ich mal.
Also privat hattest du die Panik.
Privat hatte ich sie. Okay, ich hatte nicht, während einer Therapiesitzung.
Jetzt sitzen beide so da mit einer Panikattacke.
Nein. Okay. Nee, privat auf jeden Fall sogar schon zwei. Und bei der ersten war es intensiver, bei der zweiten wusste ich es dann halt auch. Ne? Ja. Okay, das ist jetzt eine Panikattacke, und konnte mich dann noch mal ein bisschen schneller regulieren, sage ich mal.
Okay, finde ich irgendwie, habe ich dir das letzte Mal schon gesagt, immer wieder beruhigend zu hören, dass TherapeutInnen auch, sage ich mal, mit solchen Themen immer noch zu tun haben.
Ja.
Jetzt habe ich ja vorhin in den Fakten auch schon gesagt, die Daten, die ich da gefunden habe, da hieß es ja auch, der Anstieg bei Frauen ist sogar höher als bei Männern. Siehst du bei dir so aus deiner eigenen Erfahrung Unterschiede zwischen auch jung und alt, Männern und Frauen? Oder?
Ja, also bei jung und alt nicht so unbedingt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also das ist eigentlich so relativ gleich verteilt. Bei den Geschlechtern sehe ich schon auf jeden Fall einen Unterschied. Also dass weibliche Personen einfach mehr Panikattacken haben. Und das zeigen auch die Zahlen, dass Panikstörungen meistens, sage ich mal, die Frauen doppelt so häufig davon betroffen sind als tatsächlich die Männer.
Ja.
Okay. Und generell von Angststörungen auch. Das ist einfach so.
Okay, dann ist es ja vielleicht gar nicht so ein großer Zufall, dass wir heute auch eine Gästin gefunden haben, die selber auch mit Panikattacken zu kämpfen hat oder hatte und auch nach wie vor hat.
Ja.
Ihr Name ist Elida, sie ist Content-Creatorin im Bereich Lifestyle, Mindset und Beauty und hat auch einen eigenen TikTok-Kanal, den findet ihr unter Petite Elida mit Y. Und wie gesagt, sie hat selber viel mit Panikattacken zu tun und redet da auch auf ihrem Kanal viel drüber und hat uns erzählt, wie sie ihre erste Panikattacke erlebt hat und auch wann sie ihre letzte hatte.
Ja, okay.
Da hören wir mal rein.
Meine allererste Panikattacke hatte ich tatsächlich 2023 auf dem The Weeknd-Konzert im Sommer. Und da habe ich einen Panikattackenanfall und einen Asthmaanfall zugleich gehabt, was dadurch ein Schocktrauma ich entwickelt habe. Dadurch hat sich dann auch die Angststörung entwickelt. Und es hat sich so angefühlt, weil ich ja nie wusste, was überhaupt eine Panikattacke ist und wie die überhaupt sich anfühlt, dachte ich wirklich, ich sterbe. Also es war wirklich, ohne jetzt das groß hochzupokern, es hat sich so angefühlt, ich hatte ja gar keine Kontrolle mehr über meinen Körper und ich wusste auch nicht, wie ich mit diesem ganzen Druck anfangen soll. Und ich habe anscheinend dagegen angekämpft, aber mittlerweile weiß ich ja, dass man nicht gegen eine Panikattacke ankämpfen soll, sondern einfach laufen lassen sollte. Meine letzte Panikattacke hingegen hatte ich noch letzte Woche um 3 Uhr nachts an einem Mittwoch. Meistens kommen die immer nachts mitten im Schlaf. Laut meiner Therapeutin versucht mein Gehirn irgendwas zu verarbeiten nachts. Und weil es halt still ist und ich dann auch nichts zu tun habe, ploppt quasi die Panikattacke dann eher bei mir nachts zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Und wahrscheinlich haben mich wieder Sachen beunruhigt und Sachen sind wieder hochgekommen, sei es Dinge, die vor der Woche passiert sind oder irgendwelche Konflikte mit Personen. Und weil es mich sehr beunruhigt und ich halt Angst bekomme, bekomme ich dann eine Panikattacke. Aber weil ich mittlerweile sehr vertraut damit bin, vergeht die Panikattacke auch innerhalb in 10 Minuten.
Wow, das klingt super groß, überwältigend und
hart, ne? Ja.
Richtig heftig irgendwie. Ist das so typisch auch dieses Gefühl, dass man stirbt? Gehört das so dazu?
Ja, das berichten total viele, vor allem so bei der ersten Panikattacke, ne? Wenn man so gar nicht richtig weiß, wie sich das anfühlt, was mit einem passiert und es kommt so unerwartet, so aus heiterem Himmel. Das beschreiben auch total viele so als so ein Gefühl von wirklich, ich bekomme jetzt einen Herzinfarkt und sterbe jetzt gleich. Ne? Und es ist ja, ich meine, wenn man davon ausgeht, dass man Schmerzen in der Brust hat, Atemnot hat, dann, ich meine, das sind ja so Symptome von, wo ich mir denken würde, okay, ja, da passiert jetzt gleich wirklich was mit mir, ich falle jetzt um und hätte auch Angst, wirklich zu sterben. Ne? Und der Unterschied ist aber auch, das erkläre ich auch sehr total gerne meinen Patienten, zwischen Herzinfarkt und, sage ich mal, Panikattacke, dass ein Herzinfarkt sich eher langsamer aufbaut, ne? Nicht innerhalb von wenigen Minuten, sage ich mal, so diesen Höhepunkt erreicht, sondern sozusagen ein bisschen langsamer sich aufbaut, man auch Schmerzen nicht nur in der Brust hat, sondern manchmal auch sich das so ausstrahlt in den Arm. Und sowas wie Bewegung oder ruhig atmen, das hilft halt bei einem Herzinfarkt halt gar nicht. Das bringt nichts. Und bei einer Panikattacke ist es ziemlich unerwartet. Innerhalb von wenigen Minuten ist der Höhepunkt sozusagen erreicht. Und auch sowas wie Bewegung oder ruhig atmen, das kann während einer Panikattacke schon auf jeden Fall helfen. Und so kann man das, sage ich mal, so ein bisschen versuchen in dem Moment dann zu unterscheiden. Aber bei der ersten Panikattacke, da weiß man das einfach nicht besser.
Oh ja, ich glaube auch, das würde mich so überwältigen. Selbst wenn ich es jetzt weiß, würde ich trotzdem gar nicht dran denken können.
Ja.
Und dann sagen, ey, das ist jetzt wahrscheinlich kein Herzinfarkt, sondern nur eine Panikattacke, was ja auch schon schlimm genug
auch
ist.
Schlimm ist, ja.
Also, ja,
krass. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, dass jetzt bei der zweiten oder dritten Panikattacke, dass man dann überhaupt keine Angst mehr hat.
Ja.
So ist es jetzt nicht.
Ja,
oder?
Ja. Okay, sag mal, warum haben wir denn überhaupt Panikattacken eigentlich? Also wofür sind die gut? Es ist ja oft so, dass alles, was unser Körper irgendwie so mit uns macht, unsere Psyche, irgendeine Funktion hat es ja immer, irgendwie soll es uns ja doch helfen. Und da kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, wie soll mir jetzt ein Sterbegefühl, diese Panikattacke irgendwie helfen? Was will die mir zeigen? Wofür ist die da?
Ja, vor allem, wenn man so evolutionsbedingt denkt. Ne? Wobei soll eine Panikattacke einem helfen? Weil weder kämpfen wir da, noch können wir da richtig so wegrennen.
Ja.
Aber es ist eine sehr gute Frage, weil weil total viele oft sagen, dass Panikattacken so unerwartet beziehungsweise so ohne Gründe auftreten. Und das ist definitiv, also es gibt da definitiv Gründe, warum Panikattacken auftreten. Erstens, also ich unterteile das so ein bisschen in zwei Sparten. So. Das kann erstens passieren, wenn man so Angstauslöser hat, ne? Also zum Beispiel, wenn es eine Angststörung ist, ne? Sowas wie eine Agoraphobie. Man geht in ein volles Einkaufszentrum oder eine volle Bahn oder so, ne, und wird sozusagen, kriegt einfach mega viel Angst und Panik. Da kann sozusagen so eine Panikattacke auftreten oder Spinnenphobie und so weiter, ne. Und dann der zweite Punkt, und das ist häufig dann bei Panikstörungen so, wo es keinen konkreten spezifischen Auslöser gibt für die Panikattacke und das so aus dem Nichts kommt, das hat ja auch gerade Elida gesagt, ne, dass es sozusagen einfach in der Nacht so passiert, ohne dass sie jetzt wirklich Angst hat vor irgendetwas Bestimmten.
So dann beim Verarbeiten,
beim Verarbeiten,
irgendwas kommt, was sie sagt. Ne?
Richtig. Das sind dann eher so Gründe wie, dass das so einen Symbolcharakter hat, dass es so eine Art Stoppsignal vielleicht sein soll. Hey, dann sagt der Körper beziehungsweise unsere mentale Verfassung, so unsere Psyche, hey, irgendwas stimmt nicht. Wir wollen jetzt, dass es sozusagen aufhört. Wir wollen, dass der Mensch, sage ich mal, ein bisschen genauer drauf schaut. Es können irgendwelche sage ich mal, größeren, langfristigen, chronischen Belastungen sein. Das können Stressoren sein, Unzufriedenheiten, langfristige Konflikte, die einen irgendwie zu viel werden. Und du kennst ja bestimmt dieses Sprichwort, das Fass ist zum Überlaufen gekommen. Ne? Und unsere Psyche kann man sich so ein bisschen auch wie, sage ich mal, dieses Fass vorstellen. Und dieses Fass kommen ganz viele verschiedene Dinge rein, Schlafmangel, Stress, Belastungen, aber auch sowas wie, ne, wenn wir Selbstfürsorge betreiben, leeren wir das Fass auch ganz schön. Aber so eine Panikattacke ist dann schon so, hey, das Fass ist zum Überlaufen gekommen. Mhm, und in der Therapie schaut man sich dann auch genau, sag ich mal, dieses Fass an und schaut, was so in den letzten 1 bis 2 Jahren so passiert ist.
Ah, ja.
Und meistens liegen da schon sehr konkrete Gründe, woran man dann sehr schön arbeiten kann.
Es ist also eigentlich eine hilfreiche, also wenn auch schmerzhafte, schlimme Notstandsanzeige vom Körper, die dir einfach sagt, hey, da gibt es Sachen, die solltest du dir vielleicht mal anschauen.
Ja, es hat also definitiv eine Funktion. Ne? Es ist nicht einfach so da.
Ja, verstehe.
Und ich habe das jetzt sozusagen in 2 Gründe so unterteilt. Aber es ist auch häufig so, dass beide Gründe vorliegen. Ne? Also, dass man spezifische Auslöser hat, ne? Sowas wie die Spinne oder Höhenangst und so weiter. Aber dass das durch so Belastungen im Leben, ne, also so Stressoren und so weiter, dass das nochmal gefördert wird, also dass das dadurch nochmal schlimmer wird. Das heißt, wenn man seine Unzufriedenheiten, seine Belastungen so im privaten Leben einfach, sage ich mal, reduziert oder auch auf der Arbeit oder so, dann kann es auch einen positiven Einfluss haben auf zum Beispiel die Höhenangst, auf die Agoraphobie und wenn man so, sage ich mal, diese spezifischen Auslöser hat für Panikattacken.
Okay.
Ja.
Und sag mal, wenn ich jetzt so eine Panikattacke hatte, wie zum Beispiel die Elida, sie hatte erzählt, sie hatte das dann auf dem Konzert
zum ersten Mal.
Ja. Und bei mir war sofort, oh Gott, wenn ich es jetzt einmal hatte, vielleicht habe ich es ja jetzt öfter. Ja. Und also ist die Chance höher, dass ich es jetzt öfter dann habe, wenn ich es einmal hatte? Oder
Muss nicht unbedingt sein.
Kann es auch sein, dass ich es einfach einmal hatte und das war's. So,
ja,
okay.
Also es kann auch wirklich so ein einmal Ereignis sein und kann auch nie wieder auftreten oder kann auch 1 oder 2 Mal auftreten, aber es muss zu keiner Regelmäßigkeit, sage ich mal, werden oder es muss zu keiner Erkrankung werden. Was aber passieren kann, also was ist dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit für weitere Panikattacken oder für eine psychische Erkrankung sozusagen erhöht, ist halt, dass man dann nach so einer Panikattacke in so eine Alarmbereitschaft ist. Ne? Also
ja,
man ist
das meine ich.
Ja, dass man halt ständig angespannt ist. Oh nein, das ist mir da und da passiert. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, wieder auf ein Konzert gehe oder wieder diese Erfahrung mache, nicht, dass das wieder, sage ich mal, auftritt. So.
Ja.
Und das nennen wir fachsprachlich und das ist jetzt sozusagen auch gar nicht so wichtig, die Fachsprache, aber das nennt man Hypervigilanz, also dass sozusagen diese Alarmbereitschaft haben, ständig diese Unruhe, ständig diese Anspannung und das macht es leider ein bisschen wahrscheinlicher, dass es dann auftritt.
Es erhöht ja auch den Stress eigentlich automatisch wieder, ne? So, was du vorhin meintest und Stresshorn eigentlich runterschrauben ist ja förderlich, okay,
genau. Und jeder, der eine Panikattacke mal hatte, weiß, wie schlimm sich das anfühlt. Und ganz häufig setzt sich dann auch sowas, so eine Angst fest, also die Angst vor der Angst.
Ja.
Nicht unbedingt Angst vor, weiß ich nicht, dass man jetzt irgendwo nicht rauskommt, Angst vor dem vollen Einkaufszentrum, sondern dass man in diesem schrecklichen Moment von dieser Panikattacke wieder gefangen ist und so diese Kontrolle verliert.
Ja, ja.
Und man hat dann wirklich Angst, einfach um diese Angst da wieder zu erleben und diese Panik wieder zu haben.
Mhm.
Und auch das macht dann die Anspannung so höher. Oder wenn man anfängt, dann sowas wie Konzerte oder andere Dinge dann zu vermeiden, das erhöht dann auch so ein bisschen die Chance. Und vor allem das Vermeidungsverhalten, das ist häufig so der Grund, warum sich Angststörungen überhaupt sich entwickeln.
Ja, okay. Ja. Klingt für mich so echt nach einem Teufelskreis, der sich da bilden kann.
Kann, genau.
Nicht
muss aber nicht.
Siehst du, was ich schon alles gelernt habe, aber es könnte sich bilden, es muss aber nicht, genau. Und ich dachte gerade, macht es nicht dann auch Sinn, wenn ich einmal eine hatte, einfach mir sofort professionelle Hilfe zu holen? Oder wie siehst du das? Also soll ich lieber abwarten, wenn ich es mehrmals hatte und dann erst mir jemanden wie dich suchen oder?
Ja, also wie gesagt, eine einzelne Panikattacke kann auch wirklich so ein Einmalereignis bleiben. Ich finde jetzt nicht, dass man sich sofort, sage ich mal, Hilfe suchen muss. Das wird ja dann auch wieder so ein bisschen bedeuten, hey, ich interpretiere da so ein bisschen zu viel vielleicht rein, ne, wenn das einmal passiert ist. Ich würde eher raten, wenn es halt mehr wird, wenn es regelmäßiger wird, wenn es mehrmals im Monat auftritt, so, wenn einfach, sage ich mal, so ein Leidensdruck da ist im Alltag, wenn man merkt, man fängt an, Dinge zu vermeiden, dass man da, also es muss auch nicht unbedingt nur immer der professionelle Rahmen sein. Ne? Man kann ja auch mit Freunden darüber sprechen, man kann auch online darüber sprechen und gucken, wie geht's denn den anderen damit.
Ja.
Allein so dieser Austausch hilft total, um das ein bisschen besser einzuordnen. Mhm. Aber wenn es ein Leidensdruck ist, also wenn da dann der Alltag eingeschränkt wird und so, dann definitiv professionelle Hilfe.
Und wie so häufig, das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich erstmal mit anderen drüber rede, höre ich, ach, du hattest auch schon mal eine Panikattacke.
Richtig.
Und sofort geht mein Stresslevel runter. Ne? Ja. Also
genau.
Könnte
einfach
helfen, auch mit jemandem.
Und bei jeder vierten Person wird man schon, glaube ich,
sehr wahrscheinlich,
relativ schnell fündig werden, dass es dann schon viele Menschen betrifft.
Ja.
Ne?
Wir wollten ja der Häufigkeit und auch den Auslösern nochmal auf den Grund gehen und haben deswegen auch Elida, weil sie ja leider so viel Erfahrung mit Panikattacken hat, auch nochmal gefragt, wie oft sie die denn hat und ob sie auch immer wieder durch den gleichen Auslöser kommen oder ob es da Unterschiede gibt.
Meine Panikattacken kommen nicht mehr regelmäßig. Also ich habe die schon immer noch sehr oft, aber nicht mehr so oft wie am Anfang. Ich habe die jetzt schon seit 2 Jahren und am Anfang waren sie wirklich jeden Tag da. Ich hatte jeden Tag von 2 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens Panikattacken und jetzt nach 2 Jahren bekomme ich die nur noch in starken, stressigen Zeiten, habe ich gemerkt, und in depressiven Episoden. Und Phasen, wo halt viel mehr passiert in meinem Leben, wo ich mit Stress besser umgehen sollte, aber nicht kann. Bei Stressphasen und Stresssituationen, wo ich zum Beispiel jemanden verloren habe als Freund oder als Freundin oder gekündigt worden bin oder irgendwelche Schicksalsschläge in meinem Leben passieren, merke ich, dass die Panikattacke dann wirklich regelmäßig in der Woche kommt. Und meistens halt bei mir nachts. Nachts verarbeite ich mehr und deswegen bekomme ich leider meine Panikattacken eher so gegen 3 und 4 Uhr morgens, sodass ich halt keinen guten Schlaf dann habe in der Zeit. Die Auslöser sind meistens unterschiedlich. Ich bekomme auch oft Panikattacken durch Reizüberflutung, wenn an welchen Tagen zu viele Sachen passiert sind, die ich nicht verarbeiten kann. Dann neue Sachen, die auf mich zukommen. Da habe ich auch schon Panikattacken oder halt Trauer. Bei Trauer bekomme ich auch sehr oft Panikattacken, wenn ich zum Beispiel mich nicht verstanden fühle, wenn jemand mit mir in Konfliktsituation geraten ist. Also die Auslöser sind eher unterschiedlich, aber meistens ist es halt in Stresssituationen.
Finde ich interessant. Also es gibt bei ihr so Auslöser, die schon so schicksalsschlaghaftigen Charakter haben.
Ja.
Und aber auch viele so alltägliche Situationen. Mhm. Ne? Also es muss jetzt nicht immer eine Kündigung oder ein Trauerfall oder irgendwie sowas sein, sondern
eher so auch Phasen. Ne?
Ja, oder es kann auch mal ein Konflikt sein oder eine Reizüberflutung, wo ich denke, boah, wie oft bin ich im Alltag reizüberflutet, wenn ich irgendwie so durch den Arbeitsalltag
überstimuliert.
Gehe. Ja, total, total.
Ja, und das klingt für mich so, oh mein Gott, ich will jetzt keine Ferndiagnose stellen, das ist auf keinen Fall. Aber es klingt eher so für mich nach einer Panikstörung, nach dem ICD-10, als jetzt sag ich mal, eine Angststörung, ne? Weil dann wäre das so ganz konkrete Auslöser, ne? Wie zum Beispiel immer das Konzert oder immer das Einkaufszentrum, immer die Spinne, die sozusagen diese Panikattacke auslöst.
Ja.
Ja, genau.
Und wenn du ICD-10 sagst, ich will es einfach noch einmal ich will noch einmal kurz nachfragen, weil also ich wusste es lange Zeit nicht. Vielleicht magst du noch einmal kurz erklären, was ICD bedeutet.
Ja, ICD-10 ist, das ist so unser Diagnosekatalog. Mhm. Das ist so, wo alle Diagnosen, alle psychischen Diagnosen so für uns mit drinne sind, mit ganz, ganz konkreten wirklich Kriterien, die wir dann einzeln auch wirklich mit den Patienten durchgehen und gucken, hey, was liegt denn vor? Und manchmal scheint es auch, deswegen habe ich auch gerade gesagt, hey, keine Ferndiagnose, sondern es hört sich nur danach an und man muss das dann, sage ich mal, sich viel genauer anschauen und gucken, hey, liegt diese oder diese Diagnose vor, in welchem Rahmen findet das statt? Also das ist einfach, sage ich mal, unser Diagnosekatalog.
Ja, okay.
unser Instrument, was wir so in der Praxis nutzen.
Ja, danke. Und noch einmal zurück zu Elida, weil, also was mir da aufgefallen ist, sie hat ja gesagt, am Anfang hatte sie es fast täglich.
Ja.
Und dann irgendwie nur noch sporadisch.
Ja.
Wie erklärst du mir das? Also hat sie da einfach gelernt, mit umzugehen oder es ist…
Ja, da müsste man sie natürlich nochmal genauer fragen, aber das hat sich ja schon so angehört, ne? Das ist eine längere Phase gewesen und dann lernt man ja meistens, sage ich mal, auch einen besseren Umgang. Ne? Man hat dann auch, was ich jetzt von meinen Patienten auch gesagt bekomme, dass die dann einfach auch ein bisschen weniger Angst haben vor diesen Panikattacken, weil sie wissen, hey, das kommt, das geht aber auch wieder. Ne? Ich muss da jetzt nicht irgendwie endlos da sozusagen in dieser Panikattacke drin sein. Man ist vielleicht auch währenddessen seine eigenen Themen angegangen. Man hat den Stress, Belastungen, Belastungen reduziert. Man hat für mehr Entspannung im Alltag vielleicht gesorgt. All das hat schon wirklich großen Einfluss auf Panikattacken.
Ja. Okay. Ja. Finde ich ein sehr guter Türöffner für die Überschrift Hilfe und Tipps.
Ja.
Dazu müssen wir natürlich jetzt auch zu sprechen kommen oder wollen wir auch. Ja. Deswegen haben wir Elida vor allem auch erstmal gefragt, was sie für Tipps hat, wie man ihr während einer Panikattacke helfen kann. Und genau, das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, ganz, ganz wichtig, Leute. Die Person nicht stressen, weil ich bin sowieso schon abgelenkt und gestresst mit meinen Panikattacken und meinen Symptomen. Zum Beispiel bei mir ist das meistens, dass mein Hals sich verkrampft, ich Atemnot bekomme, mein Herz klopft, Schwindel. Dann brauche ich nicht noch Leute um mich herum, die ebenfalls gestresst sind. Also ja, das tut dir weh und ich kann verstehen, dass das dich gerade in Panik gerät, weil du weißt nicht, wie du mir helfen sollst und du hast Angst, dass mir was passiert, aber Ruhe bewahren. Ich möchte lieber, dass du um mich herum Ruhe bewahrst und du der entspanntere Typ bist um mich herum. Ich brauche jemanden, der um mich herum entspannt bleibt und mir die Ruhe zeigt und sagt, ey, meine Hand hält und sagt, es ist alles in Ordnung und du stirbst nicht und mit mir versucht, mir positive Sachen einzureden, dass es mir gut geht und dass ich das doch kenne, dass es nichts Neues ist. Dann, wo ich mich nicht beruhigen kann, dass die Person um mich herum mich beruhigen kann. Mir am besten Wasser bringen, meine Hand halten und ruhig bleiben. Nicht mit mir viel reden. Ich kann in dem Moment sowieso nicht reden. Überanstrengen mich bitte nicht. Also das ist meine größte Hilfe, die ich gerne habe um mich herum. Menschen, die entspannter sind als ich, weil in dem Moment bin ich die Person, die in Panik verfällt. Dann brauche ich Leute, die tiefenentspannt sind, die für mich da sind, meine Hand halten, neben mir sitzen, ruhig bleiben. Am besten, ihr gebt der Person in die Hand irgendeinen Stressball, etwas, was ich zerdrücken kann oder ein Haargummi, was ich gegen mein Handgelenk hier pieksen kann. Und bei mir hilft tatsächlich Feuerzeug mit Kerze. Das ist so mein Allrounder, weil ich spiele dann immer mit der Flamme und das beruhigt mich.
Aha, okay, das finde ich, also darauf muss ich direkt eingehen. Mit dem Feuer spielen, um sich zu beruhigen. Spannendes Konzept.
Ja.
Ist das etwas, hast du das schon gehört?
Ja, weil das ist, glaube ich, so, das kann man drunter fassen unter den Namen Skills. Also Skills, so Strategien, die man so für sich hat, für sich entwickelt, um, sage ich mal, sich so ein bisschen zu beruhigen, um sich so ein bisschen, sage ich mal, abzulenken von diesem krassen, krassen Hyperfokus, den man dann sozusagen auf seinen Körper hat in dem Moment. Mhm. Weil Atemnot, hey, Brustschmerzen, ich zittere und so weiter, dann schaut man halt ganz viel innerlich bei sich, was da abgeht. Und dieser Hyperfokus, den man dann hat, der sozusagen macht die Panikattacke meistens ein bisschen schlimmer.
Also raus aus der Selbstbeobachtung in die, ich beobachte jetzt einfach eine Flamme ein bisschen, guck, wie
das
bewegt.
Und bei jedem funktioniert da komplett was anderes.
Okay.
Das kann mal sowas wie Feuer sein, ne? Das kann auch so ein Haargummi sein, wie sie gesagt hat. Kaltes Wasser hilft auch, ne? Oder dass man irgendwie sich versucht, so ein bisschen zu erden, mit, also barfuß sich irgendwie auf den Boden stellt oder so auf den kalten Fliesen. Das kann auch helfen. Also da muss jeder so ein bisschen für sich so das Beste finden, weil nicht alles für jeden sozusagen funktioniert. Und es reduziert auch die Chance bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einer Hyperventilation landet. Und Hyperventilieren ist ja ein ganz großer Teil auch von Panikattacken. Ja. Das passiert, weil man ja versucht, gegen diese Atemnot anzukämpfen und dann ganz schnell atmet, weil man das Gefühl hat, man kriegt nicht sehr viel Sauerstoff gerade ab. Und wenn ich schneller atme, dann bekomme bekomme ich mehr Sauerstoff, aber es passiert dann so ein Ungleichgewicht im Körper einfach dann von Sauerstoff und Kohlendioxid. Und das bringt dann so ein Kribbeln auch in die Hände. Das ist dann häufig dieses Zittern und das kann dann so weit führen, dass, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, dass man sogar in so eine Pfötchenstellung wirklich kommt. Ne? Dass Menschen dann wirklich so auf dem Boden müssen, weil sie wirklich in dem Moment so, sag ich mal, ja, überanstrengt sind von diesem vielen Atmen. Und all das, ne, diese Skills, dieses ruhig versuchen, ruhig zu bleiben, das kann es reduzieren.
Okay, spannend. Und was ja auch total Sinn macht, was sie erzählt hat, also ich finde, darüber hat sie ja sehr viel geredet, ist auch, bitte bewahre die Ruhe.
Und das Umfeld,
macht,
ne?
Das macht Sinn, weil jemand, der gestresst ist, den auch noch zu stressen mit meinem eigenen Stress.
Ja.
Und finde ich einen sehr guten Tipp. Und vermutlich macht es dann auch Sinn, das Umfeld einzuweihen, wenn man darüber Bescheid weiß, dass man auch mal eine Panikattacke erleben kann. Zum Beispiel auf einem Konzert oder so, dass das Umfeld einfach Bescheid weiß, um dann auch die Ruhe zu bewahren.
Ja, ne? Genau. Also das ist, kann schon wirklich helfen, dass man so diese einen Person, der man auch dann wirklich vertraut, ne, dass man das dann sagt, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dass es wenigstens ein, zwei Personen wissen.
Ja.
Das beruhigt einen auch und es hilft dann auch, dass diese eine Person, sage ich mal, versucht, ein bisschen ruhiger zu bleiben, auf einen, sage ich mal, ruhig einzureden und auch zu sagen, hey, das ist jetzt wirklich gleich vorbei. Also das, was ihr leider
Handhalten, da sein einfach und auch nicht reden, hat sie gesagt. Ne? Das fand ich auch so.
Ja, und das ist
noch irgendwie
noch
und mehr reingeben. Ne?
Richtig, ja. Und das ist natürlich bei jedem so ein bisschen anders. Ja, ich frage auch meine Patienten zum Beispiel, ne, weil ich mit denen auch so angstauslösende Situationen, also so Konfrontationstherapie mache, wo wahrscheinlich dann auch, sage ich mal, wo in dem Moment dann auch eine Panikattacke sehr wahrscheinlich ist, frage ich sie auch vorher sowas wie, hey, darf ich sie anfassen? Mögen sie das überhaupt, wenn man in dem Moment, wo man dann wirklich also eine Panikattacke hat, dass man dann irgendwie an der Schulter angefasst wird, am Arm. Das mögen nicht alle, aber viele finden es total beruhigend.
Ja.
Und auch das kann man mit seinem Umfeld sehr, sehr, sehr schön vorbesprechen.
Ja, gut, kann man ja wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Hey, ne, kannst mich ja mal an der Schulter berühren oder am Rücken oder so und gucken, was beruhigt mich eigentlich.
Richtig. Das ist ja
jeder und jede wahrscheinlich anders. Genau. Hast du denn sonst noch gute Tipps? Was rätst du denn deinen Patientinnen eigentlich, wenn sie eine Panikattacke haben?
Also als allererstes nicht versuchen, gegen die Panik anzukämpfen. Und ich weiß, das ist der schlimmste Tipp.
Kein Widerstand?
Kein Widerstand, genau. Aber das ist wirklich so der schlimmste Tipp, den ich, glaube ich, in dem Moment geben kann. Weil das ist so, also das ist nicht intuitiv. Weil wenn man Angst hat, Panik hat, will man, dass es verschwindet. Ne? Aber das macht es meistens schlimmer. Das ist mit fast allen Gefühlen so, wenn man sie versucht zu unterdrücken, versucht irgendwie da Widerstand zu leisten. Das ist dann fast wie so, als würde man versuchen, einen Luftballon so unter Wasser zu halten oder so einen Wasserball oder so. Das hat ja jeder von uns, glaube ich, schon mal im Schwimmbad oder so gemacht. Und man weiß, das kostet enorm viel Kraft, das zu machen.
Ja.
Und diese Kraft, das ist ja wieder Stressor und das macht dann die Panik, sage ich mal, einfach nur noch größer. Dann ganz, ganz banal, aber so Bauchatmung. Also ruhig mal die Hand wirklich auf den Bauch legen, ganz tief einatmen, sodass der Bauch rund wird, dolle ausatmen.
Das ist ja kein Problem. Das kriege ich schnell hin.
Okay, aber während der Panikattacke.
Ja, okay, das ist vielleicht nochmal was anderes.
Ist das wirklich was anderes? Und das soll einen, sage ich mal, wieder in so ein reguliertes Atmen bringen. Und das kann man dann auch sozusagen als die Freundin oder ne, als so die vertraute Person, das kann man auch total schön einleiten. Ne? Sagen, hey, mach mal deinen Bauch ganz rund, atme mal ganz tief ein. Und dann gibt es auch sowas wie, sage ich mal, so ganz konkrete Atemtechniken. Ich weiß nicht, ob du von der 4-7-8-Methode oder Atemtechnik schon mal gehört hast.
Ich meine, wir hatten die schon mal in irgendeiner Folge. Ich bin nicht ganz sicher, aber erzähl doch noch mal, was das genau ist.
Und das ist so eine ganz konkrete Übung und die ist aber auch nicht für jeden was, weil wenn man in dem Moment, sage ich mal, Panik hat, dann kann man nicht so richtig, sage ich mal, nachdenken. Aber ich finde die eigentlich ganz schön und es hilft auch vielen. Es geht darum, dass man 4 Sekunden lang, sage ich mal, einatmet, 7 Sekunden seinen Atem hält und 8 Sekunden tatsächlich ausatmet.
Okay, hättest du Lust, das direkt zu probieren?
Ja, vielleicht wollte einmal, ich gerade auch fragen.
Nicht so, dass ich gerade eine Panikattacke habe, aber so ein bisschen Ruhe können wir natürlich gut gebrauchen.
Ja, aber das können ja auch die anderen dann einfach mitmachen.
Ja, genau. Ne? Wenn du es einmal anleiten möchtest,
richtig.
Dann
passt auf, wenn ihr beim Autofahren gerade seid. Ja,
genau.
Das ist vielleicht nicht so cool. Ja. Ja. Aber sonst kann das eigentlich jeder mitmachen. Du kannst auch gerne,
das muss ich machen, ja.
Also du musst nicht deine Hand auf den Bauch legen, aber es ist manchmal ganz schön, so beruhigend, ne, wenn man sich anfasst. Mhm. Und ich zähle jetzt einfach mal runter und dann atmest du einfach 4 Sekunden ein und dann gehe ich rüber in diese 7 Sekunden halten und dann ausatmen. Okay?
Augen zu oder Augen auf?
Wie du magst.
Okay, ich glaube, ich mag sie zumachen.
Ja, okay. Okay. Mhm. Dann, also 4 Sekunden einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ausatmen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ist sogar noch länger ausgeatmet.
Hm.
Und was hat es mit dir gemacht?
Gut, je länger ich ausatme, desto besser, ja?
Ja, tatsächlich schon, ja.
Okay.
Weil man während der Panikattacke tendenziell mehr einatmet. Mhm.
Also ich finde, ich fühle mich schon ein bisschen entspannter.
Mhm.
Und ich habe den Eindruck, es hat jetzt nicht nur mit dem Atmen zu tun, das auch,
ja.
Oder vor allem.
Ja.
Aber auch mal, bei mir ist, glaube ich, auch die Augen mal zu machen, keinen Input mehr von außen zu bekommen.
Das
so.
Stimmt,
ja. Das hat auch gut geholfen.
Okay, ja. Genau, das soll so ein bisschen, sag ich mal, einen auch helfen, was Konkretes zu machen. Also es gibt halt auch Menschen, die sagen, ja, nur dieses ruhige Ein- und Ausatmen, das hilft mir nicht, ich brauche schon was Konkretes.
Ja.
Und ich will mich so, ne, dieses Zählen, das beruhigt auch einen.
Das
und lenkt einen so ein bisschen
Gedanken,
ab.
Ne?
Genau, lenkt einen so ein bisschen von diesem Panikgedanken ab, ne? So ich falle jetzt gleich um oder mir passiert irgendwas oder es ist ein Herzinfarkt und so weiter. Und man soll zwar nicht gegen die Panik selbst ankämpfen, aber ne, gegen diese Katastrophengedanken. Dass die sind ja nicht wirklich hilfreich.
Okay, super. Ja. Da haben wir doch jetzt eine kurzfristige Lösung oder ein kurzfristiges Hilfsmittel für den Werkzeugkasten, was man immer dabei haben kann.
Ja.
Sehr schön. Und wie ist es denn mit langfristigen Dingen? Also Therapie?
Mhm.
Und wenn ja, wie? Also wie gehe ich es an? Genau.
Ja.
Was soll ich machen?
Therapie ist natürlich wundervoll. Mhm. Also ich kann ja nur für Therapie, sage ich mal, sprechen als Therapeutin.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ja.
Ja. Wenn man dann wirklich einen Platz bekommt, das ist ja auch leider so eine Sache.
Ja.
Aber Therapie ist richtig toll, wenn vor allem auch notwendig, wenn man das wirklich langfristig oder beziehungsweise halt regelmäßig hat, ne? Also so Panikattacken und die verschwinden nicht und die schränken einem Alltag ein. Ich meine, wir haben es ja bei leider gehört, das ist so massiv, ne, dass das schon wirklich echt, wenn ich meine, fast jeden Tag nachts 2, 3 Stunden lang immer wieder Panikattacken haben,
ja, das
da kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass man im Alltag dann normal funktionieren kann.
Ja, total.
Also
ja.
Da würde ich auf jeden Fall wirklich, wirklich dringendst empfehlen, dass man dann auch wirklich Therapie macht. Und dann halt wirklich langfristig gucken, was für Themen habe ich, wo bin ich vielleicht unzufrieden, bin ich ständig gestresst auf der Arbeit, im Studium, Ausbildung und so weiter. Also so ein bisschen versuchen, auch seine chronischen Stressoren, seine Belastungen zu reduzieren, mehr Entspannung im Alltag einzubauen und bei Ängsten so die Vermeidung so, sage ich mal, zu vermeiden. Das hört sich jetzt so komisch an, aber Vermeidung vermeiden, ne? Also so ein bisschen.
Vermeidung vermeiden. Das schreibe ich mir auf. Da denke ich nochmal drüber nach. Ja,
ja, aber so halt sich konfrontieren. Mhm. Ne? Also wenn es jetzt wirklich das Konzert ist, und das, da braucht man, also wenn die Ängste wirklich sehr intensiv sind, dann braucht man auch Anleitung, auch professionelle Anleitung. Das muss jetzt niemand, sage ich mal, alleine machen. Aber so Konfrontationstherapie oder konfrontieren sich generell bei Ängsten ist unglaublich wertvoll und es funktioniert und das zeigen alle, fast eigentlich alle Studien dieser Welt. Und bei so Konfrontationstherapie, da geht es halt darum, dass die Menschen mit den verschiedenen Ängsten einfach wirklich die Erfahrung machen, ich setze mich jetzt dem aus, ich habe jetzt unglaublich große Angst, habe jetzt vielleicht auch eine Panikattacke. Mhm. Und ich bleibe in der Situation und diese Angst wird nicht ins Unermessliche hochgehen und ich werde hier nicht umkippen, sondern
ich werde nicht dabei sterben.
Ja, ich werde nicht dabei sterben, sondern die machen dann die Erfahrung, irgendwann lassen die Ängste sozusagen nach.
Okay.
Die reduzieren sich selbstständig.
Also die Erfahrung quasi, die schlechte Erfahrung überschreiben mit guten Erfahrungen.
Richtig,
okay.
Und das, wenn man das, sage ich mal, mehrmals macht, ist das so die wertvollste Erfahrung, die man, sage ich mal, hinsichtlich Ängste machen kann. Und deswegen funktioniert diese Konfrontationstherapie auch so gut wirklich. Ja.
Okay.
Genau. Und wenn ich noch vielleicht noch eine Sache sagen?
Ja, eine könnte. Noch.
Eine
ich
noch.
Ich habe schon ein bisschen Blick auf die Uhr gerade.
Okay. Ja. Ich finde, Kontrolle spielt, oder dieses Kontrollbedürfnis bei Panikattacken spielt häufig eine Rolle. Das macht vielleicht nicht für alle Sinn, aber das sehe ich häufig in der Therapie bei meinen Patienten, die viele Panikattacken haben. Das sind häufig auch genau die Menschen, nicht alle, aber häufig, die ein ganz großes Kontrollbedürfnis im Leben haben. Die wirklich alles durchplanen, sehr zerkopft sind so auch, ne? Also es gibt ja Menschen, die leben so ein bisschen vor sich hin und so weiter und müssen gar nicht so viel organisieren und planen. Und Menschen und Menschen, die Panikattacken manchmal haben, die haben manchmal so ein, es klingt so negativ, aber so ein krampfhaftes Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Und dann kommt die Panikattacke und will dann genau das zeigen, nee, du kannst nicht alles kontrollieren. Und manchmal muss man da, glaube ich, so ein bisschen, sage ich einfach mal, akzeptieren, hey, es liegt nicht alles in meiner Hand. So.
Ja.
Das hilft.
Um hier mal wieder ein bisschen die Kontrolle reinzubringen gerade. Ich merke gerade, in mir geht auch ein Kontrollfreak los. Also zum Abschluss und mit Blick auf die Zeit auch so ein bisschen. Ja. Wir haben Elida ja auch nochmal gefragt, was sie so aus ihrer Community am häufigsten eigentlich für Geschichten und Fragen bekommt, weil sie hat so viel mit Leuten zu tun, die auch selber mit Panikattacken zu tun haben. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Hören wir da nochmal rein.
Das Übliche ist, dass, was ich bemerkt habe aus meiner Community, ist, dass wir alle dieselben Symptome haben, habe ich gemerkt. In meinen DMs stehen häufig, hey, kannst du mir bitte helfen? Ich habe sehr starke Panikattacken und die Symptome sind meistens Schwindel, Benommenheit, Atemnot, zittriges Verhalten, Angst vorm Brechen. Und die Personen gehen nicht mehr alleine raus. Also das ist halt wirklich das größte Thema. Die Leute haben Angst, alleine wieder rauszugehen, einkaufen zu gehen, Auto zu fahren. Ist auch ein sehr, sehr gängiges Thema zwischen der Community bei mir. Die meisten Fragen sind, was soll ich dagegen tun? Ich habe Angst, rauszugehen alleine. Ich habe Angst, in eine andere Stadt zu fahren. Kannst du mir bitte helfen? Oder ich kann kein Auto mehr fahren. Ich würde gerne wieder mit meinem Hund Gassi gehen. Ich habe leider Angst, rauszugehen. Also das sind die üblichen Fragen und die üblichen Ängste der Person mit Panikattacken, weil die Person halt Angst hat, draußen eine Panikattacke zu bekommen. Was ich gerne bei dieser Frage immer als Antwort gebe, ist die Expositionstherapie. Die ist halt wichtig und ich kann leider euch nur sagen, bitte geht raus und macht, weil ich war auch so. Ich bin irgendwo stolz auf mich. Weil hätte ich das nicht durchgezogen, wäre ich jetzt nicht da, wo ich gerade bin.
Ja, deckt sich ja ziemlich mit dem, was du auch schon erzählt hast. Und würdest du wahrscheinlich auch so unterschreiben jetzt nochmal, ne?
Total, ne? Da geht es darum, ne, in den Prozess zu gehen. Natürlich wird es in ein, zwei Wochen nicht jetzt komplett verschwinden. Das kann man nicht erwarten, glaube ich, wenn man so regelmäßig Panikattacken hat. Aber ja, Exposition, das heißt, sich mit in seinen Ängsten konfrontieren, das hilft. Und dann, ich kann das nur wirklich jedem raten, man gewinnt dann irgendwann die Oberhand über die Panikattacken.
Das klingt sehr ermutigend.
Ja.
Ich gewinne jetzt nochmal die Kontrolle zurück und beende das alles hier. Sag dir ganz herzlichen Dank für deine Expertise.
Gerne.
Ganz herzlichen Dank auch an Elida für deine Offenheit, das alles mit uns so zu teilen. Und wenn ihr da draußen noch Lust habt, mehr zum Thema zu erfahren, dann schaut auch einfach gerne in die Shownotes oder auf ikk-klassik.de/podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Von jetzt auf